Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Grüß denk, ich bin's wieder, der Charlie Brunner mit dem KVW-Podcast Wertvoll leben und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir sind bei der Langen Nacht der Kirchen in der Sakristei in Bozen-Gries und als Gast darf ich heute die Magdalena Amon begrüßen.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns heute dabei zu sein. Wir haben heute auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ich kann euch sagen, bis jetzt war es so, dass wir beim Podcast vielleicht zu viert oder zu fünft waren und heute werden wir so ungefähr 50 sein und das ist eigentlich ein recht schönes Ambiente. Magdalena, bist du jemand, die hoffnungsvoll ist?
Ich würde schon sagen, ja. Also ich sage immer, nicht nur voller Hoffnung, sondern auch voller Zuversicht. Also die Hoffnung ohne die Zuversicht scheint mir nur eine halbe Sache zu sein.
Und was macht dich hoffnungsvoll?
Ich glaube einfach daran, dass wir Menschen irgendwie getragen sind und dass wir alle irgendwo in einer Welt leben, in der wir auch weiterleben wollen und dass wir füreinander da sind. Und ja, vielleicht ist es auch so eine Zweckhoffnung. Also ich glaube, man würde doch eigentlich verzweifeln, wenn man nicht auch mit der Vernunft ein bisschen hoffnungsvoll wäre.
Okay. Nicht sehr weit von da im Grieser Hof lebt jetzt mein Vorgänger im KVW, der früher der geistliche Assistent war, der Sepp Stricker. Und als ich mit dem Stricker Sepp mal über das Thema Hoffnung gesprochen habe, hat er zu mir gesagt, nach dem Krieg haben wir uns die Hoffnungslosigkeit nicht leisten können. Das Thema Hoffnungslosigkeit ist eher heute ein Thema als damals. Wie kann man denn das verstehen? Eigentlich geht es uns heute im Großen und Ganzen ja nicht so schlecht. Und trotzdem ist Hoffnungslosigkeit ein Thema. Wieso?
Ja, aber wahrscheinlich genau deshalb. Also dieser Satz ist sehr wahr. Also man kann sich die Hoffnungslosigkeit nicht leisten. Man hat eigentlich nur dazu zu gewinnen und man geht immer nur etwas Besserem entgegen, weil man kann ja nicht daran glauben oder daran verzweifeln, dass es vielleicht noch schlechter werden würde. Und das ist ja genau heute geht's uns so gut, dass wir eigentlich viel zu verlieren haben. Und daran liegt wahrscheinlich auch die Tatsache, dass viele hoffnungslos sind oder wenig positiv in die Zukunft schauen, weil sie eben Verlustängste haben und Angst haben, dass es ihnen schlechter gehen könnte, als es ihnen schon geht. Und gleichzeitig haben sie natürlich nicht das Bewusstsein, was es heißt, dass es einem wirklich schlecht geht, weil viele sagen ja bei uns Menschen, die das Gefühl haben, es geht ihnen bei uns nicht gut, denen geht es ja eigentlich relativ immer noch gut, also relativ im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt. Und die Welt ist sehr groß und wir hier im Westen oder in Europa stellen ja wirklich nur einen kleinen Teil der Weltbevölkerung dar.
Jetzt bist du eine Person, die sich auch sehr im sozialen Bereich engagiert. Zum Beispiel warst du bei der Gründung und in der Aufbauphase des Dormi Ziel ganz wesentlich beteiligt. Und da bist du ja auch Menschen begegnet, wo man sagen kann, nach objektiven Maßstäben, auch bei uns, die haben wirklich sehr herausfordernde Situationen zu meistern. Wie ist es denn da mit dem Thema Hoffnung gewesen?
Ja, diese Menschen sind sicher auch von Hoffnung getragen. Bei diesen Menschen ist es aber eher so, sie haben auch nicht so viel Zeit, über Hoffnung nachzudenken. Also sie sind ja den ganzen Tag damit beschäftigt, zu schauen, wo schlafe ich, wo bekomme ich was zum Essen her, verschicken sie mich wieder von meinem Platz, wo ich jetzt mich zurechtfinde im Moment in der Nacht. Und ich glaube, die leben diese Hoffnung nicht so bewusst, diese Menschen.
Was hat dich dazu getrieben, diese Initiative mitzugründen und dich da einzusetzen?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Wir haben uns zusammengetroffen mit mehreren Bekannten, Wir haben uns schon gekannt aus der Zeit vom Vinzenzverein. Also die einen waren ja beim Vinzibus und ich war halt in anderen Bereichen tätig, im Vinzenzverein, in der Kleiderkammer zum Beispiel. Und es war einer von uns, der Paul Tschick, der eben sich immer diesen Obdachlosen gewidmet hat. Und da war es dann eben eine Idee, etwas für die Obdachlosen zu tun. Und zwar nach einem neuartigen Konzept. Also da geht es jetzt nicht nur um die erste Hilfe, sondern es geht um ein längerfristiges Konzept für Obdachlose.
Und das reicht, dass dann jemand sagt, ich möchte ein Problem angehen und es lösen, und die Magdalena Amon springt auf den Zug?
Naja, wenn die Begeisterung da ist und der Glaube daran und die Zuversicht, dass es funktioniert. Man muss immer daran glauben, dass es etwas Sinnvolles ist. Und dann investiert man gern seine Zeit und Freude, und man ist halt mit Herzblut dabei.
Ja, ich habe den Eindruck so aus der Ferne betrachtet, dass eigentlich diese Domizilgruppe mit ganz viel Enthusiasmus in der Lage war, auch andere anzustecken. Also ich kenne einige auch in meinem Freundeskreis, die dann einige Nachtdienste zum Beispiel übernehmen, sodass ein breites Netz eigentlich auch entsteht von Menschen, die da zusammenwirken. Ist das so oder ist das nur ein Eindruck aus der Ferne?
Nein, es ist sicher so. Wir haben eine Person angestellt und alle anderen arbeiten als Freiwillige bei unserem Verein. Und jeder bringt sich halt ein, wo er kann und wo er möchte. Also es gibt Nachtdienste, es gibt Frühstücksdienste, es gibt auch sonst Begleitung unserer Bewohner. Es gibt aber natürlich auch Verwaltungstätigkeit, darf man nie vergessen, dass auch der ganze Verwaltungsapparat oder die Kontakte zu den öffentlichen Diensten müssen ja auch abgedeckt werden. Und jeder hat die Möglichkeit, sich einzubringen.
Ich habe den Eindruck, wenn man mit Begeisterung für irgendwo steht und sich einsetzt, dann findet man auch wirklich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, und es geht dann eigentlich mehr weiter, als man denkt. Ich bringe immer gerne das Beispiel, ich habe 14 Jahre lang unterrichtet an einer Oberschule, und ein Studienkollege von mir war in der Sierra Leone, dort in einem Kindergefängnis, wo in einer Zelle, die für 8 Personen geschaffen war, eigentlich 20 junge Menschen leben mussten. Die mussten abwechselnd schlafen und es gab keine Toiletten und kein Wasser. Und ich bin in der Zeit einmal mit meiner Frau am Berg gegangen und habe die Wasserflaschen daheim vergessen und habe so einen Durst gehabt, und genau in dem Moment hat mir die Nachricht von ihm erreicht, und dann haben wir mit den Schülern gemeinsam begonnen, ein Brunnenprojekt dort zu unterstützen. Und da sind uns die Ideen nur so zugeflogen. Es ist darum gegangen, so einen Großbrunnen zu bauen, der ungefähr 20.000, 30.000 Euro kostet. Und wir waren ganz mutig und haben gesagt, 10.000 Euro, die wollen wir sammeln. Und nach ungefähr 5 Wochen haben wir 60.000 Euro gesammelt gehabt. Und waren in der Lage, auch dann noch 2 Jahre das pädagogische Personal zu zahlen, dass die Leute dort hingehen und die Jugendlichen auch betreuen. Und da ist mir so bewusst worden, wenn man eine zündende Idee hat und Lust, dann findet man eigentlich viele, die mitmachen. Und mit ganz kreativen Ideen, und plötzlich geht viel mehr, als man denkt. Kannst du das bei dir auch bestätigen, solche Erfahrungen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht der einzige Verein, wo ich tätig bin, aber ich merke einfach, wo ein Gemeinschaftsgefühl ist oder wo man sich eben gut versteht, da funktionieren die Sachen oft auch von alleine. Also da muss man auch nicht lang herumdiskutieren. Da muss ich das machen, musst du das machen. Da übernimmt jeder seine Rolle, und es geht dann fast wie von allein, weil es ist natürlich schon auch viel Arbeit und viel Aufwand dahinter.
Ja, wie geht's dir da mit der Arbeit und mit dem Aufwand? Ich mache so die Erfahrung, zum Beispiel bei meinem Einsatz im KVW. Ich frage mich zwar oft, warum tue ich das? Vor allem, wenn ich mich manchmal ärgere über irgendwas. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, es geht eigentlich auch leicht von der Hand. Es ist manchmal mühevoll, aber ich denke mir oft, daheim sitzen auf Nacht und gleich in die Glotze reinschauen, wäre es jetzt auch nicht. Tickst du da ähnlich wie ich, oder wie geht es dir da?
Ja, sicher ähnlich. Also ich sitze auch gern daheim vorm Fernseher, gestehe ich schon. Aber natürlich, oft man ärgert sich oft und natürlich, gerade in der Freiwilligenarbeit ist es ja so, dass man sagt, wie der Italiener sagt, chi me lo fa fare. Oft muss das sein, weil man ärgert sich ja doch oft, weil es da ja dann oft doch unglaublich ist, wie oft auch in Vereinen oder in so Freiwilligentätigkeit manche sich das Leben schwer machen oder den anderen das Leben schwer macht. Also es ist nicht immer alles eitel Wonne Sonnenschein. Also es gibt auch Charaktere, die oft ein bisschen Zwist hineinbringen oder ob es aus Idealismus ist oder schwierig zu sagen, aber natürlich auch. Aber nachdem ja alles Menschen sind und eigentlich jeder immer nur das Beste will, muss man dann halt schauen, mit der Situation möglichst gut zurechtkommen und dann überwiegt immer der Glaube daran, dass man ja was Sinnvolles macht.
Das heißt, Begeisterung und ein Miteinander, kann man sagen, sind wichtige Zutaten dafür, dass man Hoffnung kann, sozusagen.
Klar, oder? Ja.
Du bist Oberschützenmeisterin der Oberbozner Schützengesellschaft. Bitte, was ist denn das? Oberschützenmeisterin der Oberbozner Schützengesellschaft.
Also es bestehen noch Diskussionen, ob es überhaupt eine Meisterin gibt. Also ich unterschreibe immer mit OSM, damit, also da kann man dann alles drunter verstehen. Also die Oberbozner Schützengesellschaft ist vermutlich der älteste Verein von Südtirol. Wir gehören nicht zu den Schützen im Sinne der Tiroler Schützen, sondern wir sind eigentlich ein Sportschützenverein, gehören dem Sportschützenverband an. Und gegründet wurde dieser Verein von Kaufleuten, die am Ritten oben in Sommerfrische waren und einen Verein gegründet haben, die so für ihre Freizeit und die Tätigkeiten eben in der Freizeit waren. Und da hat man eben unter anderem auch geschossen.
Und das machst du immer noch so, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, was meinst du mit, das machst du immer noch so?
Ja, vielleicht trefft und schießt.
Also unser Verein, ja, man trifft sich oben in Maria Himmelfahrt. Es gibt den sogenannten Schießstand. Da gibt es einen alten Teil und einen neuen Teil. Wir schießen nur mehr mit Luftdruckgewehren, aber wir schießen immer noch. Und zu besonderen Anlässen werden Scheiben gestiftet, also zum Beispiel für eine Hochzeit oder für ein langjähriges Jubiläum oder eine langjährige Mitgliedschaft in unserem Verein. Und da wird dann auf diese Scheibe geschossen.
Und wer dann am besten trifft, gewinnt die, oder wie muss man sich?
Nein, die Scheibe bleibt dann im Schießstand. Man gewinnt dann das sogenannte Best. Das ist dann eben der Preis für den besten Schuss.
Und was muss man tun, um Schützenmeisterin zu werden, geschweige denn Oberschützenmeisterin?
Ja, es klingt so recht skurril oder antiquiert. Es ist ein Verein, der hat, ich glaube, 66 Mitglieder jetzt oder 65. Es gibt jetzt keine niedergeschriebenen Gesetze, Voraussetzungen, um Schütze zu werden, aber natürlich sollte man ein Haus am Ritten haben, man soll in Maria Himmelfahrt präsent sein und einfach am Leben in Maria Himmelfahrt teilnehmen oder Klobenstein, natürlich sind auch Klobensteiner Schützen.
Also es reicht auch ein Haus in Klobenstein sozusagen.
Unter anderem, aber sag mal, es ist jetzt nicht die Voraussetzung, nachdem die Familien ja immer größer werden, wird es auch schwierig, weil ich hoffe nicht, dass in Maria Himmelfahrt noch irgendein Haus gebaut wird in Zukunft, weil ich glaube, wir sind eins noch der schönsten Orte in ganz Südtirol und da werden natürlich auch keine neuen Häuser gebaut. Und in der Zwischenzeit ist es ja auch so, dass viele wirklich nur für eine Woche oder zwei Wochen auf den Ritten kommen, weil sie irgendwo in London, in München, in Rom oder sonst wo leben.
Okay. Also verstehe ich es richtig, das ist also ein Verein, der einerseits so ein bisschen eine Tradition fortführt und andererseits so einen Gemeinschaftsmoment auch hat. Und jetzt wirklich nur einmal ernsthaft die Frage, das mit den Oberschützenmeister, heißt es dann, dass man sich da qualifiziert oder ist man da gewählt und dann...
Der Oberschützenmeister oder die Oberschützenmeister ihn, ja. Wird gewählt. Also sie ist praktisch Vorstandsvorsitzende.
Okay. Das ist nur also das eine. Hat eine, nichts mit der Treffsicherheit zu tun.
Nein, mit weil da wäre ich niemals in meinem Leben Oberschützermeister geworden, okay. Wenn es nach dem ginge. Also ich kann schießen, ich habe auch den Waffenpass und ich habe auch die Jägerprüfung, aber ich gehöre sicher nicht zu den besten Schützen.
Das heißt also, der jetzige, am letzten Sonntag gewählte Bürgermeister in Bozen wäre dann sozusagen der Oberschützenbürgermeister, weil er gewählt wird. Also es geht nicht um Schießen, sondern um die Wahl.
Man wird gewählt, genau.
Man wird gewählt, okay. Dankeschön, das hat mich sehr interessiert. Und dann wollte ich dir noch um eine Sache fragen. Du und deine Familie, ihr seid ja mit einem nicht ganz unwesentlichen Organ in der Pressewelt Südtirols verbunden, nämlich mit der FF.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du sogar schon als Studentin dort als Praktikantin tätig warst und dann auch eine führende Rolle gehabt hast und dann die wieder abgegeben hast, jetzt im Verwaltungsrat wieder bist. Welche Bedeutung hat für dich von deinem Engagement her dieses Zeitungswesen und warum ist das wichtig? Warum ist das für dich etwas, wo du sagst, da möchten wir als Familie auch präsent sein und investieren?
Ja, sag mal, die Entscheidung war ja nicht meine. Ich habe das von meinem Vater geerbt. Aber er war eben der Meinung, die FF ist ja im Jahr 1980 entstanden. Damals hat die Presselandschaft in Südtirol ja noch ganz, ganz anders ausgeschaut. Also es hat eine große Zeitung gegeben und drumherum eigentlich sehr wenig. Und es ging einfach darum, eine Vielfalt zu haben und eine Meinungsvielfalt zu propagieren und dieser Meinungsvielfalt einfach auch eine Plattform zu geben. Und ich bin da so hineingewachsen und ich habe mit 15 begonnen im Sommer zu arbeiten und da war halt einer der ersten Jobs, die ich hatte, war bei der FF. Und das hat mir dann immer sehr gut gefallen. Mein Vater hat sehr viel Herzblut hineingesteckt, abgesehen vom Geld, weil es hat wirklich ganz schwierige Zeiten gegeben. Er wurde auch immer sehr angefeindet von Seiten der Partei. Er war immer Parteimitglied und gleichzeitig war die FF natürlich sehr systemkritisch und SVP-kritisch auch. Und das hat ihm natürlich viele Probleme beschert. Und vielleicht auch deswegen, nicht? Dann sagt man, ja, eigentlich erst recht. Also, dieses Engagement ist einfach geblieben, weil es meiner Meinung nach, beziehungsweise mein Bruder und ich sind Teilhaber der FF, weil es uns nach wie vor als sinnvoll erscheint, auch wenn man natürlich hier und da zu leiden hat, weil man ja natürlich nicht einer Meinung ist, immer mit dem, was die Journalisten schreiben. Aber sie ist ja eh recht brav geworden. Also das bekomme ich halt dafür jetzt zum Vorwurf. Also was man früher zum Vorwurf bekommen hat, dass sie zu bissig oder zu links oder zu systemkritisch ist, ist sie vielen jetzt zu milde geworden. Aber die Zeiten haben sich, glaube ich, geändert und es ist gut so.
Nehmt ihr da unmittelbar Einfluss auf die Redaktion oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, die Eigentümer der FF haben niemals Einfluss genommen. Das wurde einem ja immer auch als Schwäche ausgelegt, weil wenn jemand das Ruder in der Hand hat, sollte er über alles bestimmen können. Das ist eben die Meinung von vielen, aber die Pressefreiheit besteht ja genau darin, dass der Eigentümer den Journalisten nicht sagt, was sie zu schreiben haben.
Kann man vorstellen, dass das manchmal vielleicht trotzdem ein bisschen juckt, sich einzumischen oder überhaupt nicht? Sind da die hehren Motive und die Ideale so stark ausgeprägt bei dir, dass du sagst, na, das würde ich nie machen?
Nein, würde ich nicht machen. Also man kommt dann mit gut gemeinten Ratschlägen oft, die dann natürlich manchmal schon und manchmal nicht akzeptiert werden. Aber also ich kommentiere viel, also ich bin schon auch im Austausch mit den Journalisten, sage auch meine Meinung. Vor allem, wenn ich nicht einverstanden bin oder es gibt auch oft ein Lob, wenn etwas wirklich meiner Meinung nach gut ist. Aber nein, ich glaube, das war eigentlich nie ein Thema, dass man sagt, so, und jetzt sage ich denen einmal, wo es lang geht. Mhm. Das hat es bei uns nie gegeben. Und natürlich, manche meinen, es grenzt fast an Masochismus sowas, weil es natürlich nicht immer für einen positiv ist. Und mein Vater, gerade der in der Wirtschaft tätig war, hat natürlich sehr oft darunter gelitten. Aber er hat es aus voller Überzeugung getan und das, was wir jetzt machen, ist im Vergleich ja auch viel weniger schlimm oder viel weniger, also wir haben da eigentlich keine solchen Diskussionen mehr, wie es früher gegeben hat.
Okay. Ja, wir kommen schon langsam zum letzten Fragenkomplex. Eine Sache interessiert mich noch. Jetzt ist ja deutlich geworden, vor allem im zweiten Teil, dass du aus einer Familie kommst, die auch relativ gut situiert ist, aus dem wirtschaftlich-politischen Kontext, Unternehmerfamilie. Und andererseits, und da seid ihr ja nicht die Einzigen, gibt es ja mehrere, auch in Bozen, der sehr stark ausgeprägte soziale Einsatz. Gerade auch im kirchlichen Bereich, du bist da im Pfarrgemeinderat tätig, in der Vinzenz-Gemeinschaft. Der Vinzenz von Paul ist ja der Gründer eigentlich der Caritas. Und wie kommen diese beiden Dimensionen bei dir zusammen oder in deiner Familie? Ist das auch von deinem Vater dir so mitgegeben worden als wichtiger Wert? Oder hast du das für dich selbst entdeckt? Oder wieso ist dir das überhaupt ein Anliegen, in diesen beiden Bereichen tätig zu sein?
Die zwei Sachen muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Beim Vinzenzverein, da war der Gedanke einfach der, irgendwo tätig zu sein. Es ist eigentlich der erste Verein, wo ich so für das, im karitativen Bereich, wo ich tätig geworden bin. Und das ist einfach aus einer Überzeugung heraus entstanden, so, dass man der Gesellschaft einfach etwas zurückgibt, wenn man privilegiert auf die Welt kommt und es einem nie an irgendwas gefehlt hat, hat man ja fast schon die Verpflichtung, aber man macht es ja gerne, etwas für die Allgemeinheit zu tun und etwas zu tun für diejenigen, denen es weniger gut geht. Das war weniger aus einer Glaubensfrage oder heraus, also das hat damit weniger zu tun gehabt. Der Pfarrgemeinderat hat sich dann, ja, das hat sich halt dann irgendwie ergeben und ja, da bin ich halt hineingewachsen. Ich wohne eigentlich erst seit Anfang 2000, also ich bin im Jahr 2004 endgültig nach Gries gezogen, mit meinem Mann, der ein Grieser ist, und wir haben ein Haus in Gries geerbt von meinem Großonkel, also ich bin eigentlich in der Stadt aufgewachsen. Und mich ich war auch nie so ein tiefgläubiger Mensch, der, oder frommer Mensch, ich bezeichne mich als gläubig, aber und mich hat einfach diese Gemeinschaft hier fasziniert in Gries. Und als unser Pater Uli, damals noch Pfarrer, mich gefragt hat, habe ich dann eigentlich spontan Ja gesagt. Und auch hier, eben das, was mir gefällt, ist einfach, wir haben im Pfarrgemeinderat eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft. Und ich habe immer so das Gefühl, das trägt uns und das trägt dann aber auch die ganze Pfarrgemeinde. Also wir sehen so viel Bereitschaft auch in Gries, etwas beizutragen. Die Leute sagen immer, ja, sagt's uns, wir machen dann. Also es ist schon wieder etwas, wo man sagt, man kann was bewegen und man kann die Leute mit einem guten Beispiel einfach auch animieren, beizutragen.
Ja, also wenn ich dir so zuhöre, muss ich sagen,
wir brauchen noch Männer im Gries,
schon, ja, aber
Pfarrgemeinderat.
Die braucht es im Pfalzl schon auch. Aber gut, wenn du ein bisschen Werbung machst, vielleicht springt noch jemand mit auf. Ich würde sagen, die Begegnung, das Gespräch mit dir, ich kenne dich jetzt doch schon ein bisschen. Wir haben schon einmal das Vergnügen gehabt bei einer Veranstaltung miteinander. Und freue mich deswegen auch, dass du heute in unsere Podcast-Folge gekommen bist. Aber das macht mich hoffen und hoffnungsvoll, ja, wenn Menschen anpacken, wenn sie sich begeistern lassen und auch einen Einsatz haben. Und ich denke, das ist in unserem Land verbreiteter, als man es denkt. Und dass man ganz oft einen sehr negativen Fokus auf die Dinge hat. Und dann tut es auch mal gut, genauer hinzuschauen und zu sehen, wie viel eigentlich im Gemeinsamen auch gelingt. Und mich stimmt es hoffnungsvoll. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, auch für den offenen Einblick in dein Leben, in deine Vorstellungen, in deine Werte. Es war schön, dass du bei uns zu Gast warst.
Und ich danke für die Einladung.
Und euch wünsche ich ein gutes Leben, wie wir immer so schön sagen, und zwar so gelebt, dass es möglichst allen gut geht.